Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast zur Folge 205 mit dem Titel Mindestens zwei Highlights. Ich bin der Hanni und ihr hört vielleicht an den Nebengeräuschen, wir sitzen im Auto und neben mir auf der Fahrerseite sitzt der liebe Nanni.
Ja, von mir auch, hallo. Ihr werdet von mir heute nicht so viel hören, weil ich am Fahren bin. Dennoch darf ich die Einleitung der Folge 205 machen. Wir haben zwei kurze News bzw. Infos für euch. Einmal eine traurige Nachricht von Facebook und einen neuen haptischen Controller. Dazu gleich mehr. Dann werden wir über das Festival sprechen, warum wir heute im Auto sitzen, nämlich in Gelsenkirchen. Wir hatten es euch in der letzten Woche versprochen. Während wir auf dem Festival sind, haben wir einen kleinen Einspieler für euch, ein Interview mit dem lieben Stefan bezüglich dem Spiel Growrilla. Und er ist beschäftigt bei den Salmi Games Studios. Und danach werden wir dann über das Festival an sich sprechen, beziehungsweise selbstverständlich auch noch über das Spiel Growrilla. Und dann schauen wir einfach mal noch, wie viel Zeit fürs Nachgespräch bleibt. Ja, in dem Sinne viel Spaß.
Die Infos.
Ja, Facebook hat sich mal wieder was Tolles ausgedacht, um seine Nutzer zu ärgern. Seine Oculus Quest Nutzer in diesem Falle. Und hat sich überlegt, dass, obwohl es ja ursprünglich nicht geplant war und auch immer gesagt wurde, braucht man nicht. Der Oculus-Account soll dann demnächst schon bald mit dem Facebook-Account verknüpft werden. Und
nennst du es noch verknüpft oder könnte man sogar sagen, der Oculus-Account wird eigentlich aufgelöst?
Nein, so würde ich das nicht sehen. Also so habe ich es zumindest nicht verstanden.
Ja, aber wenn ich kein Facebook mag, kann ich kein Oculus mehr.
Richtig, genau. Also ab, zumindest für neue Nutzer, ab Oktober, wahrscheinlich ab 1. Oktober diesen Jahres, wirst du einen Facebook-Account nutzen oder haben müssen, wenn du eine Oculus Quest hast und diese nutzen möchtest. Ansonsten, wenn du bereits eine Oculus Quest hast und auch einen Oculus Account, dann hast du noch Zeit bis Ende 2022. Ab 1. Januar 2023 ist es dann auch da. Ja, prinzipiell Pflicht, beziehungsweise hört dann der Support auf für die normalen Konten und dann kann natürlich keiner mehr garantieren, dass irgendwas funktioniert und vieles wird dann auch nicht mehr so funktionieren. Was genau, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass dann das Oculus Quest-Erlebnis doch sehr eingeschränkt ist.
Ja, und was bis dahin auch noch passieren kann, es wird ja davon gesprochen, dass vereinzelte Inhalte, ja, ich sag mal, Erweiterungen oder Funktionen dann auch schon dem einzelnen Oculus-Kontennutzer nicht mehr zur Verfügung stehen und oder neue Features ausschließlich dann jetzt dann auch schon nur den Facebook Konten bzw. Nutzern dann halt zugesprochen werden.
Ja, es gibt ja so bestimmte Features wie irgendwelche Online-Spiele-Features auch schon. Und wenn du bei bestimmten Spielen online spielen möchtest, mit oder gegen andere oder auch natürlich im Social-App-Bereich, da ist es auch heute schon so, dass ein Facebook-Konto tatsächlich Voraussetzung ist.
Mark Zuckerberg betont natürlich, dass das nur zum Besten und Wohle der Community ist. Es geht darum, dass sich Freunde, Spielbegeisterte, die Multiplayer und online spielen wollen, sich noch einfacher finden. So, da frage ich dich einfach mal, Hanni, gehst du damit d'accord? Ist es dir egal oder findest du es eigentlich doch ein bisschen erschreckend auch dann jetzt ein weiterer Schritt?
Gehe ich damit d'accord? Ich kann mir vorstellen, dass da ein Stück Wahrheit auch dabei ist, ja. Sicherlich, wenn jeder jetzt zwangsweise bei Facebook ist, dann wirst du sicherlich andere Personen auch leichter finden, beziehungsweise Leute aus deinem Facebook-Freundeskreis. Dann kriegst du ja wahrscheinlich angezeigt, hier, der hat auch ein Oculus Quest Headset. Hast du nicht mal Lust, mit dem zu spielen? Oder ähnliches?
Also, ich bin da auch bei dir. Das wird sicherlich auch zur Verbreitung nochmal von VR helfen, weil auch, ich sag mal, technikinteressierte Facebook-Nutzer, die aber soweit noch nicht an VR gedacht haben, jetzt vielleicht auch nochmal ein Stück weit mehr damit in Berührung kommen. Ich habe halt so ein bisschen den Nachteil, was ist mit den Menschen, wo ich zugehöre? Ich will einfach kein Facebook-Konto betreiben. Ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, wie ich dieses Facebook-Konto eröffne und so einstelle, dass ich halt all meine Daten und Infos, die ich nicht preisgeben will, keinem Preis gebe. Also diesen ich gebe nichts preis übergeordneten Knopf kenne ich jetzt zumindest nicht. Also
vielleicht kommt er ja noch.
Ja, bedeutet also, das für mich schon ein bisschen Arbeit. Ansonsten sehe ich natürlich schon den Nutzen, klar, selbstverständlich.
Ja, also mir persönlich ist es im Moment relativ egal. Ich habe ein Facebook-Konto, was ich auch eher selten nutze. Ganz selten mal, um irgendwie Leuten zum Geburtstag mal zu gratulieren, die man, wo man vielleicht nicht so engen Kontakt hat oder die Chat-Funktion. Ansonsten nutze ich Facebook in dem Sinne auch nicht. Das sehen wir auch an unserer Podcast-Facebook-Seite, die es gibt, aber nicht betrieben wird. Und ich habe mich da irgendwann mal mit beschäftigt, was man anklicken muss, damit die Leute nur das sehen, was sie sehen sollen. Aber letztendlich, da ich ja auch keine Informationen von mir veröffentliche, gibt es da im Prinzip auch nichts zu sehen.
Ja, aber gut, es fängt schon damit an, dass die Leute jetzt vielleicht sehen, was du dann Oculus-mäßig machst, dass du halt stundenlang in der virtuellen Welt rumtreibst.
Ja gut, das ist natürlich so eine Sache, die kannst du natürlich, du kannst auch jetzt ja schon dein Facebook-Konto mit Oculus verknüpfen. Und da gibt es halt dann ein Häkchen in der Oculus, in den Oculus Quest-Einstellungen oder zwei, wo man dann entscheiden kann, was die Leute sehen sollen, ob dann da was gepostet wird. Und das wird es wahrscheinlich in Facebook auch dann nochmal geben. In Facebook selber die Option, diese Anonymitätsoption, da gibt es natürlich, glaube ich, mehrere Seiten, wo man Häkchen setzen kann, was wer wie sehen darf. Da hätte ich ehrlich gesagt auch keine Lust. Wo ich jetzt ein bisschen, ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass dann viele sagen, also entweder sagen, ich will kein Facebook, also auch kein Oculus, suche ich mir was anderes oder VR ist für mich gestorben. Oder dann gibt es wahrscheinlich auch die, die dann anfangen, sich Fake-Accounts zu erstellen. Und das ist natürlich genau das, was man nicht will, weil das hilft einem dann sicherlich auch nicht, irgendwelche Leute zu finden oder zu treffen, wenn dann irgendwelche anonymen Namen benutzt werden oder Fake-E-Mail-Adressen, was weiß ich. Das sind ja dann so Angaben, die nicht dazu beitragen.
Ja. Ja, das stimmt. Ich meine, den Vorwurf, mehr Daten sammeln zu wollen und können, kann man ihm ja auch nicht direkt unterstellen oder Facebook unterstellen, weil sie haben ja den Zugang zu beiden Konten, in Anführungsstrichen. Also ist es ja nur eine Zusammenführung, dadurch gewinnt man ja nicht mehr Informationen. Es wird vielleicht einfacher, sie auszuwerten.
Ja, ich meine, es ist doch... Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich will kein Facebook, ist mir zu umständlich, zu aufwendig, habe ich keine Lust zu pflegen, mich damit zu beschäftigen. Aber wenn jetzt die Leute kommen wegen Datenschutz und sagen, ich will keine Daten preisgeben oder so, ganz ehrlich, gibt es noch eine Person, die nicht schon all ihre Daten den großen Firmen preisgegeben hat?
Jetzt entfernen wir uns sehr weit von den News. Das ist eine Grundsatzdiskussion, da hast du aber völlig recht. Dennoch möchte ich jetzt am Ende noch ganz kurz eine Lanze brechen für Oculus bzw. Facebook und insofern auch für Mark Zuckerberg. Man muss sich mal vorstellen, wo wäre VR heute, wenn es nicht von Anfang an und die immer mehr zunehmende Unterstützung von Oculus gäbe? die, ich sag mal vorsichtig gesagt, Milliarden, die in VR gesteckt wurden. Ich glaube, wir werden ein ganz trauriges Häuflein, wenn da frühzeitig die Interessen abgebrochen worden wären.
Ja.
Also insofern dürfen wir da, glaube ich, nicht zu bös drüber sein aus der VR-Community.
Das denke ich auch. Also wir schauen. Außerdem sind es ja auch noch ein paar Jahre. Ich bin mal gespannt, weil irgendwas müssen sie ja auch jetzt in der Hinterhand haben. Ich glaube kaum, dass 2023 die Leute noch großartig sich eine neue Oculus Quest kaufen, sondern da muss ja dann schon die zweite oder dritte Quest-Generation auf dem Markt sein.
Ja, richtig.
Also insofern erwarte ich da eigentlich jetzt auch demnächst dann mal eine Ankündigung für eine neue Oculus Quest.
Facebook leakt eigenes neues Headset durch Pressemitteilung. Okay. Ja, dann kommen wir jetzt nochmal zu was Bodenständigerem, zu einem anständigen Stück Hardware. Das hatten wir ja noch gefunden.
Ja, der Saber Grip. So heißt es. Und wird entwickelt von Tactical Haptics und ist ein Haptik-Controller in Form eines Schwertgriffes und soll dann auch entsprechend ein Schwert darstellen, beziehungsweise kann es auch natürlich etwas anderes mit einem Griff darstellen.
Eine Angel,
genau. Und ja, ich habe gestern, als du die News rausgesucht hast, so gesagt, ja, wie viele Schwertkampfspiele gibt es denn? Wo braucht man denn sowas? Aber da habe ich ja gar nicht an Beat selber gedacht, das ist mir eben noch eingefallen. Der hat doch mit Sicherheit auch eine schöne Haptik und ein schönes haptisches Feedback, vor allen Dingen dann beim Zerschlagen der Blöcke.
Ja, es geht ja gerade um diesen Auftreffen dieses Schwertes, und das wird dann halt durch eine Veränderung im Griff, durch Gewichte und geometrische Veränderungen im Griff realisiert, sodass man dann zumindest in der Hand einen Schlag fühlt oder ein Schlag simuliert wird. Und nach Aussagen erster Leute, die das testen konnten, wäre das ein unheimlich immersives Gefühl, was tatsächlich zu einem Schwertschlag, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute schon mit einem echten Schwert geschlagen haben, aber so wie man sich es vorstellt, halt dann ja das Gefühl einem vermittelt.
Ja, das ist ja mit Sicherheit dann von echten Schwertkämpfern getestet worden, so wie das ja bei so Rennsimulationen und so auch immer ist. Also nicht von Schwertkämpfern, sondern halt von Rennfahrern.
Genau. Hier, das Einzige, was mich irritiert hat, die haben ja, das ist ja praktisch das zweite oder der zweite Controller, den die entwickeln. Er sollte ja doch mit dem Ziel deutlich günstiger werden, ist er wohl nicht. Und insofern ist er jetzt wohl dann doch Arcadehallen und VR-Unternehmen vorbehalten. Habe ich das so richtig verstanden? Das wäre natürlich schade.
Das hast du richtig verstanden, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn du das nötige Geld hinlegst, dann kriegst du das wahrscheinlich auch für den Privatgebrauch, aber
es muss ja dann auch unterstützt werden.
Das
also Headsets unterstützen es ja doch einige, aber die Spiele müssen es dann auch unterstützen halt dementsprechend.
Ja, ich weiß halt nicht, wie so eine Arcade-Halle heutzutage funktioniert. Sind das wirklich noch so Automaten, wie man sie von früher kennt, oder
stecken
da auch einfach irgendwelche Windows-PCs hinter und einfach nur eine schöne Kiste drum gebaut?
Ja, hier geht es ja, denke ich, auch um VR-Arcades mit den Spielewelten halt, wo wir ja auch verschiedenste probiert haben oder noch probieren wollen.
Ja, okay. Einen Preis haben wir dementsprechend auch nicht gefunden, ne? Können wir also nichts zu sagen.
Aber es geht weiter auf dem Sektor der Haptik. Das war ja auch ein Wunsch nachher vom Stefan geäußert, was er erwartet, was so in nächster Zeit sich im VR-Bereich für die Immersion von Spielen tun muss.
Ja, aber was ich ja überhaupt nicht verstehe, ist, dass es nicht mittlerweile, wo doch Beat Saber so erfolgreich ist, nicht von zig verschiedenen Herstellern irgendwelche Spezialcontroller gibt, die dann wirklich mit Oculus Quest und PC kompatibel sind.
Nee, es gibt hier eigentlich nur diese Dinger zum Aufschrauben aus dem 3D-Drucker oder die man sich direkt selber drucken kann.
Man könnte sich ja auch einen ganz eigenen Controller vorstellen, der
natürlich
dann vielleicht auch von Facebook oder von Oculus oder HTC oder was lizenziert ist, von Sony.
Könnte mir fast vorstellen, bis 100 Euro würdest du den auch kaufen.
Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Wenn der vielleicht noch, wo man das Gewicht ein bisschen modifizieren kann. Also ich hab da tolle Ideen. Also wenn da so ein Entwickler ist, der Ideen möchte, dann kann er die bei mir kaufen. Aber da fällt mir gerade noch ein, das können wir vielleicht gerade noch, wir hatten schon lange keine Beat Saber News mehr, können wir gerade noch hinten dran hängen, bevor es jetzt gleich dann zum Interview geht.
Zum Interview geht es noch nicht. Es geht erst zur Vorbesprechung des Festivals.
Okay. Beat Saber hat mal wieder was veröffentlicht letzte Woche. Und zwar ein neues Songpack. Ja, das nur so am Rande.
Ja, das waren die Infos von dieser Woche. Jetzt sind es dann doch noch drei geworden. Und ja, gleich hören wir uns mit den vorbereitenden Infos oder unserer Vorfreude auf das We Are Festival in Gelsenkirchen wieder.
Hani und Nani on Tour. Ja, wir sind jetzt 23 Kilometer vor dem Ziel, vor unserem Ziel in Gelsenkirchen, dem Places Festival, welches am Donnerstag gestartet ist, am 20. August und heute am 22. August sein Ende finden wird, heute Abend. Und ja, ich hoffe, bis dahin werden wir uns dann noch ein bisschen amüsieren dort und einige der hoffentlich interessanten Bereiche. Wir wissen ja noch nicht so hundertprozentig, was uns erwartet. Aber ich hoffe, wir sehen ein paar interessante Dinge heute und lernen vielleicht auch ein bisschen was Neues.
Es teilt sich so ein bisschen auf in Ausstellung, in Experience und Vorträge, richtig?
Richtig, ja. Also es gibt vier Bereiche. Zwei Bühnen, wo Vorträge im Halbstundentakt sind.
Ja, da haben wir uns ja schon mal vier Vorträge rausgesucht, die wir eventuell schaffen werden. Dazu nachher dann natürlich am Rückweg mehr. Aber können ja vielleicht schon mal kurz so die Themen anreißen, weil diese klingen ja schon ganz interessant.
Ja, also da gibt es einmal cloudbasierte Augmented Reality. Das ist natürlich so ein Thema, was dich sehr interessiert als Augmented Reality Fan der ersten Stunde. Dann Trends im VR, Storytelling fanden wir ganz interessant, wie wir künftig Geschichten in immersiven Welten erzählen und Serious Gaming in VR.
Ja, und dann wollten wir noch von der echten Welt in die VR-Welt und zurück in die echte. Das klang auch ganz interessant.
Raumwechsel, genau.
Genau, der Raumwechsel.
Aus der Realität in die virtuelle Welt und zurück.
Genau. Ja, und dann sprachst du von 25 Events, Stationen, an denen man VR-Erlebnisse haben kann. Das klingt ja alles schon unglaublich in Covid-19-Zeiten.
Ja, ich bin echt mal gespannt, wie sie das jetzt so umgesetzt haben. Auf der Internetseite steht nur, dass man in geschlossenen Räumen natürlich Mundschutz tragen muss. Wenn man sich das so anguckt, dann sieht das ja doch eher nach so kleinen Stationen aus. Also das haben die ja, glaube ich, alles in irgendwelchen Ladenlokalen an der Bochumer Straße
Du meinst jetzt integriert. So im Schulladen ist da mal so genau. Eine Oculus Quest zum Aufsetzen, um die Erfahrung.
Ja, so stelle ich mir das vor. Bin mal gespannt, ob es dann vielleicht doch anders ist, aber...
Ja, dann hoffe ich auch, dass eine Station irgendwo in der Pommesbude ist. Ich habe Hunger.
Also das sind dann so diese Erfahrungen entlang der Bochumer Straße, wo man dann kleine VR-Erfahrungen haben kann. Und dann gibt es natürlich noch den Wissenschaftspark. Das ist dann ein etwas größerer Bereich, wo dann halt so eine große Ausstellung, wo man dann wahrscheinlich sich viele Dinge angucken kann. Viel zum Gucken. Da bin ich mal gespannt.
Ja, und ich denke, am Rückweg gleich können wir ganz, ganz, ganz viel erzählen. Ob von dem, was wir jetzt gesagt haben, wissen wir nicht, aber erzählen können wir, glaube ich, ganz, ganz viel. Und darauf freue ich mich auch schon. Und bis dahin, wie versprochen in der Einleitung, dürft ihr euch mit einem netten Interview mit dem Stefan vergnügen. Und ich sage von mir aus, bevor ich mich jetzt hier mal ein bisschen aufs Abbiegen und so konzentrieren muss, bis später.
Ja, von mir auch bis später nach dem jetzt folgenden Interview. Viel Spaß!
Interview.
Ja, wir haben heute den Stefan bei uns zu Gast per Skype zugeschaltet. Unser erstes Skype-Interview. Und ich sag mal Hallo.
Hallo.
Stell dich doch einfach mal kurz vor. Was machst du? Wo kommst du her?
Genau, also ich bin Stefan Hell. Ich arbeite bei Salmi Games. Wir sind jetzt schon seit einigen Jahren eigentlich in der VR-Branche tätig. Unser letzter veröffentlichter Titel war Gorilla. Irgendwie sind wir in die Schiene gerutscht, dass wir öfter Gorilla-Spiele machen. Also das vorletzte Spiel hieß Late for Work und war auch mit einem Gorilla. Ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel. Und Gorilla geht jetzt eher in die Richtung Roguelite. Aber du startest als ein Gorilla und der Twist ist, dass du als kleiner Gorilla startest und immer mehr anwächst, bis du groß wirst, also bis du 10 Meter groß bist. Und genau, ich war Hauptentwickler als Programmierer bei dem Spiel. Bin Programmierer und das war eigentlich das Wichtigste für den Anfang.
Ja, jetzt hast du direkt auch schon...
Die wichtigste Frage war, wie groß wird Gorilla? Dazu gleich aber vielleicht noch ein bisschen mehr. Kein Problem. Aber vielleicht noch was Persönliches. Wie bist du denn generell zur Programmierung beziehungsweise im Speziellen, was uns interessiert, zu VR dann gekommen?
Zu VR bin ich schon früh gekommen, eigentlich schon an der Uni. Beim DevKit 2 war das damals und ich war total begeistert natürlich, weil es was Neues war und an der Uni ist eh immer gut, wenn man was Neues macht. Hab dann meine Bachelorarbeit damals auch im Bereich VR geschrieben und genau, eigentlich in den Firmen, in denen ich gearbeitet habe, hatte ich dann eher zufällig eigentlich immer mit VR auch zu tun.
Ja, und das heißt dann vor dem eigentlichen Studium schon privat Kontakt mit VR gehabt oder eher dann über Studium, weil man sich generell für die Thematik interessiert hat?
Nee, eigentlich über Studium, ja. Damals mit dem DevKit 2 und so war es ja auch noch nicht so bekannt. Und ich habe das halt auf Messen das erste Mal gesehen, habe dann zum ersten Mal VR kennengelernt und war eben begeistert.
Ja, so war es bei uns eigentlich fast auch, ne?
Ja, richtig. Also doch definitiv über Messen und die Thematik an sich, weil wir haben auch begonnen zu einer Zeit, wo man sicherlich nicht so den Zugriff als Consumer an VR-Technik hatte, sondern eher hinter Schaufenstern den Virtual Boy von 1994.
Ah, okay. Ja, das war leider vor meiner Zeit. Da habe ich damals noch nichts vom VR mitbekommen.
Ja, das Spiel Gorilla, ganz kurz, wurde es ja schon vorgestellt. Wie geht es da im Detail so ein bisschen um die Story oder sowas? Was kann man, was darf man verraten?
Also ich denke, im Kern geht es eben um einen Gorilla, der aus einer Militärbasis ausgebrochen ist, jetzt vom Militär verfolgt wird. Und aufgrund eines Unfalls hat er die Fähigkeit erlangt, rapide zu wachsen. Und dein Ziel im Spiel ist, möglichst viel zu essen und dann vom kleinen Gorilla bis zu einem 10 Meter hohen King Kong zu werden und dann Rache am Militär zu nehmen. Und der Kerngedanke ist eigentlich einfach, dass in VR dieses Spiel mit der Perspektive, dass man als kleiner Gorilla startet und am Ende die Objekte, die vorher riesengroß waren, nur noch ganz klein sind.
Das funktioniert ja auch schon ganz gut, ne?
Ja, gerade so in, wie nennt man es beim Gorilla, in Ausbaustufe 4, 5, da ist es dann schon interessant, wie sich die Perspektive dann doch ändert.
Man könnte es sich natürlich noch größer vorstellen. Ne? Also
ja, schade ist, dass bei 6
ist. Ist vielleicht ein Update geplant?
Ein Upgrade. Ja, das ist tatsächlich von der technischen Seite auch gar nicht so leicht. Wir hatten ja auch dann diskrete Wachstumsstufen, weil im Detail kommen dann tatsächlich immer ziemlich viele Probleme von der technischen Seite.
Ja, wie kommt man denn generell auf die Idee, so ein Spiel zu machen? Ist das mal
in einer
einsamen Stunde geboren oder stand das auf der To-Do-Liste?
Das ist eigentlich eine gute Frage. Unser vorheriges Spiel war ja Late for Work, in dem es eben einen riesigen Gorilla gab und andere Spieler konnten am Monitor mit Gamepad und Tastatur dann die Panzer und die Flieger übernehmen. Und eigentlich waren wir einfach Fan von King Kong und wir wollten eine King Kong Simulation. Und Guerrilla ist eigentlich nur durch Zufall entstanden, da wir in dem Spiel einen Spielmodus eingebaut haben, wo man klein ist. Und wir dann die Idee hatten, dass es einfach cool wäre, in VR zu wachsen. Und mein Chef ist großer Fan von Katamari Damacy. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ja, kennen schon, ja. Kein großer Fan, aber kennen schon.
Okay, aber das war auch so eine Inspirationsquelle. Ja. Ich glaube zwar, wir haben uns am Ende relativ weit davon entfernt, aber es ist eigentlich mehr durch Zufall entstanden.
Warum müssen denn während des Spiels so viele Unschuldige leiden?
Das Pärchen, was ich sonnt auf der Liege, finde ich besonders schön.
Das ist eine gute Frage.
Es ist ja schon ein recht brutales Spiel, wenn man, also es fließt zwar kein Blut, aber sondern nur Klötzchen.
Das stimmt, ja. Man kann natürlich theoretisch als Spieler
vegan durchs Leben kommen.
Human sein. Also wir haben darauf geachtet, dass man tatsächlich das Spiel auch schaffen kann, ohne dass Unschuldige darunter leiden. Aber es ist natürlich schwierig.
Also, macht dann halt nicht so viel Spaß.
Genau. Aber man kann sich tatsächlich komplett vegetarisch ernähren bis zur größten Stufe. Und ich glaube aber, es macht keiner, ja.
Ja.
Wir reden uns immer damit raus, dass es ja eine Comic-Grafik hat. Und genau, und deswegen ist es nicht so brutal, aber ihr habt schon recht.
Ja, je länger man das gespielt hatte, desto spaßiger wurde es dann auch, muss man sagen.
Ja, sind denn generell noch irgendwie Updates, andere Spielemodi geplant oder war es das jetzt mit dem Spiel?
Wir haben jetzt gerade noch ein Update veröffentlicht, aber eher von der technischen Seite. Es gab doch viele Spieler, die nach Joystick Locomotion gefragt haben. Kurz zur Erklärung, wir haben ja eine Handbewegung, in der man sich quasi wie ein Gorilla mit den Händen durch die Welt zieht, was wir auch gerne mögen, aber es gab doch viele Spieler, die gefragt haben, ob es Joystick Bewegung gibt.
Ja, das war bei uns auch so. Also ich kam sehr gut damit klar, aber hier der Nanni, der hatte erstmal Probleme.
Ich bin im Kreis gelaufen.
Sich fortzubewegen und kam nur sehr langsam voran am Anfang.
Ja, die Hasen waren schneller, eindeutig.
Vor allen Dingen, wenn man dann versucht, einen Hasen zu fangen, genau.
Ja, das stimmt. Ja, manche Leute kommen damit weniger gut klar und deswegen haben wir jetzt eben noch Locomotion Support eingebaut. Größere Updates sind jetzt in den nächsten Monaten nicht geplant. Aber wir werden auf jeden Fall noch mehrere kleine Features einbauen und wenn wir irgendwann dann wieder die Zeit haben, dann würden wir auch gerne mal noch mal ein größeres Update veröffentlichen.
Das heißt jetzt, wenn man wieder Zeit hat, man arbeitet zurzeit auch an neuen Projekten mit oder genau. Ohne Gorillas?
Genau, das ist jetzt unser erstes Projekt ohne Gorillas. Und wir haben die deutsche Spieleförderung für ein VR-Projekt erhalten. Und deshalb können wir in einem etwas größeren Stil jetzt das nächste Spiel entwickeln, haben aber eine harte Deadline. Und deshalb müssen wir im Moment einfach unsere Ressourcen auf das fokussieren. Hat nichts mehr mit Gorillas zu tun, und ist noch relativ am Anfang. Ist eher ein klassischer Shooter mit Roguelike-Elementen. Aber wir hoffen natürlich, dass es dann Spaß macht.
Wie groß hat man sich so ein Team vorzustellen, das dann an so einem Titel arbeitet? Noch im, ja, ist ja kein AAA-Titel, aber jetzt, wenn ihr an so einem Titel arbeitet.
Also an Guerrilla waren wir zwei Programmierer, aber nicht in Vollzeit und ein freiberuflicher Artist. Mhm. Und jetzt für das neue Spiel sind wir zwei Programmierer in Vollzeit, ein Designer und ein Artist und der Geschäftsführer natürlich. Und genau, also so 5 bis 6 Leute.
Was sind Besonderheiten, die man beachten muss bei der VR-Entwicklung? Was für Hürden gibt es eventuell? Wie unterscheidet sich VR-Entwicklung von der konventionellen?
Also von technischer Seite, VR ist vor allem halt besonders, das Testen ist etwas anders, ein bisschen umständlicher und aufwendiger. Und der Spieler hat tatsächlich durch die Controller viel mehr Interaktionsmöglichkeiten Und also mein Gefühl ist, dass man deutlich mehr berücksichtigen muss als in einem klassischen Spiel, weil der Spieler durch die Handbewegungen und die verschiedenen Controller-Tasten doch sehr viel Freiraum eigentlich hat.
Das bezieht sich aber im Grunde auf die Bewegung und nicht auf das eigentliche Setup. Die Landschaft oder wie auch immer, die ist vergleichbar, wie sie heute in 3D entwickelt
wird. Genau, die Landschaft, das technische Gerüst dahinter ist bis auf Details eigentlich genau gleich. Man muss, je nach Grafikstil, wählt man vielleicht einen anderen Stil für VR-Spiele. Denn in VR braucht man theoretisch mehr Details oder man geht in einen abstrakteren Look. Gerade einen realistischeren Look hinzubekommen, ist in VR nochmal deutlich schwieriger. Durch größere Field of View auch. Und der Spieler bemerkt auch stärker, wenn Details nicht stimmen in VR als am Bildschirm. Gerade wenn Objekte zum Beispiel nicht physikalisch sind. Das ist in VR deutlich störender als in einem normalen Ego-Shooter am PC oder auf der PlayStation.
Da kommen wir auch direkt für mich zu einer ganz wichtigen Frage, die ich noch stellen wollte. Was glaubst du, sind für die nächsten Monate oder auch ein, zwei Jahre die wichtigsten Innovationen oder auf was wartet man als Entwickler? Was muss ich endlich tun? Was muss im Consumer-Bereich Einzug erhalten?
Also für uns war tatsächlich jetzt die Quest schon ein wichtiger Schritt. Wir als Entwickler würden natürlich sehnlichst auf ein Produkt warten, das so zugänglich ist wie die Quest, aber deutlich mehr Performance bietet. Denn die Quest ist doch extrem limitiert und zum Beispiel die Rift mit den Sensoren ist doch auch noch viel Setup oder die Vive und das würden wir uns auf jeden Fall wünschen.
Das heißt aber auch Performance, das geht es ja immer nur um Leistung. Was ich jetzt auch allen meinte oder ansprach, sind zum Beispiel, dass jetzt irgendwann mal Eye-Tracking zum Beispiel zum Standard wird und damit auch die Berechnungsmethode, dass halt, ich sag mal, der Fokus fokussiert wird und scharf gerechnet wird und, ich sag mal, das Umfeld dadurch dann etwas stiefmütterlicher behandelt werden kann und so Rechenkapazitäten gespart werden. Diese Features halt so, was man so immer mal wieder hört, was so an Neuerungen, Patenten und so weiter erzählt werden, aber man nie weiß, wann sie kommen.
Gut, an der Ecke würden wir natürlich ganz sehnlichst auf haptisches Feedback warten, aber das ist wahrscheinlich noch weiter in der Zukunft. Und Finger-Tracking ohne Controller wäre auf jeden Fall auch ein großer Schritt.
Die Quest an sich kann es ja schon stückchenweise.
Genau, die hat ja jetzt diese Beta-Version ohne Controller, genau, und ich denke, das ist schon ein interessanter Schritt. Und ansonsten natürlich, was das Allerschlimmste oder worauf wir auch noch warten, ist, dass man mehr Bewegungsfreiheit in VR hätte. Denn gerade die Bewegung ist nach wie vor meiner Ansicht nach das Beschränkendste an VR. Und wenn es natürlich wirklich mal irgendwann zugängliche Tretmühlen oder irgendwelche innovativen Lösungen in der Richtung. Genau, oder Rollschuhe, wenn das mal wirklich gut funktionieren würde, das würde natürlich unser Leben auch deutlich und würde uns deutlich mehr Möglichkeiten auch geben.
Ja, das merkt man ja, wenn man einmal eine Arcade besucht hat, wo man zumindest mal, ich sag mal, 100 Quadratmeter oder so zur Verfügung hat. Das ist gleich ein ganz anderes Erlebnis nochmal.
Genau, ja.
Was glaubst du, wird es auch über kurz oder lang zum Streaming kommen? Ich sag mal Stadia oder Microsoft oder welche auch immer. Es gibt ja immer mehr Streaming-Dienste auch für Spiele, die mitunter ja ganz gut funktionieren. Wird das ein Thema sein? Ich als Consumer würde auf sowas warten, aber vielleicht kannst du als Entwickler sagen, nein, das ist noch in weiter Ferne, weil die und die Hürden gibt es.
Also ich als Entwickler kann es mir nicht vorstellen, weil Latenz einfach so ein wichtiges Thema in VR ist und schon eine Latenz von ein paar Millisekunden wirklich den Unterschied ausmacht zwischen angenehmer Erfahrung und Übelkeit. Und deshalb kann ich es mir in den nächsten Jahren nicht vorstellen. Ich gebe allerdings auch zu, dass ich mir Streaming generell nie flüssig vorstellen konnte und jetzt funktioniert es ja doch schon relativ gut. Was ich aber denke, dass definitiv mehr kommen wird, ist Streaming von deinem PC zu Hause auf deine Brille ohne Kabel.
Ja, Virtual Desktop zum Beispiel.
Ja, das, genau, das funktioniert ja jetzt bei Gorilla schon sehr gut. Das haben wir ja auch getestet mit der Quest und Virtual Desktop ohne Kabel. Dann. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert. Und
über den Telekom.
Weiß nicht, gibt es da auch Dinge zu beachten bei der Entwicklung? Oder ist es völlig egal, welches Headset nachher angeschlossen wird und welche Technik dahinter steckt?
Das ist uns tatsächlich völlig egal. Also wir hatten auch das Feedback, das mit der Oculus Link zum Beispiel funktioniert, bevor wir überhaupt selbst eine Quest hatten. Und dann muss man tatsächlich sagen, dass auch Steam wirklich sehr dahinter ist und Steam VR erleichtert uns die Arbeit ungemein. Das Oculus SDK ist auch sehr nützlich, aber wir haben das Gefühl, dass Steam sich doch nochmal mehr auch bemüht, wirklich alle Headsets abzudecken. Beide SDKs tragen wirklich dazu bei, dass wir uns eigentlich wenig um die Brillen selbst kümmern müssen.
Ja, das war ein sehr interessantes Gespräch. Wir konnten viel lernen
über die VR-Entwicklung. Definitiv.
Und über das Spiel selber, denke ich, werden wir im Nachgang jetzt auch gleich nochmal ein bisschen reden. Und wir bedanken uns fürs Interview. Und ich hoffe, beim nächsten Projekt dürfen wir auch nochmal testen.
Gerne, und ich bedanke mich auch für das Interview und dann noch einen schönen Tag.
Spieletests.
Ja, wir haben jetzt 18.26 Uhr und unser Places Festival gut überstanden. Wir hatten viel Spaß. Aber ihr habt ja gerade das Interview über Gorilla gehört und wir wollen natürlich jetzt auch erstmal über Gorilla sprechen.
Oder? Die Zeit nehmen wir uns natürlich noch, wenn wir völlig gehypt und aufgeregt sind, natürlich noch über das Festival zu sprechen. Aber die Zeit über Gorilla zu sprechen, nehmen wir uns natürlich auch noch sehr gerne.
Ja, wir haben es gespielt und zwar die Steam-Version. Ich weiß gar nicht, ob es eine andere gibt. Aber der Stefan sagt ja auch irgendwas von der Quest. Insofern wird es da vielleicht zumindest... Ist da vielleicht was geplant? Ja, wir haben auf jeden Fall die Steam-Version gespielt und das Ganze mit über Virtual Desktop kabellos. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das nur noch mal am Rande. Ich bin immer wieder begeistert von Virtual Desktop, nicht Virtual Link. Also wir waren jetzt Gorillas und durften alles fressen.
Angefangen als Baby-Gorilla.
Was wir wollten und sind dann tatsächlich irgendwann 10 Meter groß geworden. Ja, also worum es ging, das haben wir ja eben schon im Interview erfahren. Und wir können vielleicht noch kurz über die technische Seite reden, über die Grafik. Da haben wir noch nicht viel gesagt. Das ist natürlich eine sehr einfach gehaltene Grafik. Recht polygonarm. Aber das ist... sicherlich bei dem Spiel jetzt auch kein
Nachteil. Es passt ja auch ein bisschen dazu.
Nachteil, genau, das passt ja auch dazu.
Da geht es ja um den Fun-Aspekt und da ist diese Art der Grafik, denke ich, auch genau richtig. Weil auch wenn wir es im Interview ja kurz angesprochen haben, die äußerste Brutalität,
ja,
die kommt ja dann doch sehr comichaft hier rüber und sollte auch kein Problem darstellen.
Große Effekte und so darf man auch nicht erwarten. Also hat man ja auch schon gesagt, es gibt kein Blut und natürlich auch andere Splatter-Effekte und so. Alles, was stirbt oder so, was irgendwo aufprallt, das zersplatzt in viele kleine Würfelchen. Und dennoch ist das Spiel nicht ab 12 Jahren freigegeben.
Ja, es hat ja auch so ein ganz paar nette Effekte. Man kann auf die Bäume klettern, wenn man klein ist. Man kann sie ausreißen, wenn man groß ist quasi. Nachher mit Häusern und Autos durch die Gegend werfen.
Ja, man kann ganze Häuser auseinandernehmen. Man kann sie natürlich auch beklettern, so wie King Kong. Und dann kann man natürlich auch Tiere und Menschen und so darunter werfen.
Am Anfang muss man die Tiere praktisch noch kaputt kloppen, damit man an einen Steg kriegt. Am Ende kann man gleich das ganze Tier verspeisen. Also das hat halt immer wieder für die Dauer des Spiels kleine Überraschungen, die das eigentlich spielenswert und lustig machen. Also das kann man schon sagen. Mir war übrigens aufgefallen, ich hatte mir natürlich auch noch ein paar YouTube-Tutorials bzw. Videos angeschaut, was auch sehr schön bei dem Spiel immer wieder bei den Kommentaren rüberkommt, wenn man die Live-Kommentare kommt, ist, oh, man kann alles wegmampfen, in sich reinschrauben, wegfuttern und mampf. Und das kommt immer sehr schön von den einzelnen YouTubern rüber und hat sehr viel Freude gemacht, allein sich deswegen anzuschauen.
Ja, wenn das im echten Leben auch so wäre, ne? Dass wenn man alles isst, einfach nur größer wird, aber man wächst ja nicht in die Höhe, sondern in die Breite.
Das ja, das schade. Können wir ja bestätigen.
Naja. Ja, auf jeden Fall hatten wir ein bisschen Spaß. Und was heißt ein bisschen? Also eine Zeit lang Spaß mit dem Spiel. Und ja, ich habe jetzt leider keine Aufzeichnung, was es kostet. Da bin ich natürlich jetzt schlecht vorbereitet hier, da wir ja immer noch im Auto unterwegs sind. Aber das kann man ja schnell herausfinden. Es ist, glaube ich, nicht allzu teuer. Und
wie wir erfahren haben, sollen ja auch noch das ein oder andere kleine technische Update kommen.
Genau. Das ja. Sagt er. Ja, also es ist eine kleine Empfehlung.
Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank für den Key, den wir bekommen haben.
Genau.
Hat viel Freude gemacht und dann packen wir jetzt mal das Baby-Gorilla-Tier oder den 10-Meter-Gorilla-Riesen beiseite und reden über das Festival.
Honey und Nanny on Tour. Ja, das Places Festival.
Ja, es war doch alles mal allen so ein bisschen, wie du es vorher erwartet hast und mir auch prognostiziert hast, bis auf die Tiefgarage.
Ja, genau. Also es war tatsächlich so, dass diese kleinen Erfahrungen, Experiences entlang der Bochumer Straße in Gelsenkirchen in verschiedenen Ladenlokalen platziert waren, die man dann ansteuern konnte. Gab es dann vor jedem Lokal eine kleine Infostation und eine Warteschlange mit Sicherheitsabstand und Desinfektionsmittel und so weiter. Und dann konnte man sich da anstellen, wie man denn wollte, und eine kleine Erfahrung. Also entweder irgendwie einen kleinen 360-Grad-Film oder ein Minispielchen oder eine Demo von irgendeinem Spiel, was noch in Entwicklung ist, ausprobieren. Und ja, da gab es schon einige Stationen, alles nicht so weit auseinander. Du hattest ja erst ein bisschen Angst, ne? Dass man weit laufen muss.
Ich dachte, es wird wieder so ein Laufeck.
Das sah bei Google Maps alles so doch ein bisschen größer aus, aber es ist relativ dicht beieinander und wir haben keine Fußschmerzen erleiden müssen.
So wie bei der Chaos Computer
Convention. Genau, oder bei der Gamescom oder so, wo man den ganzen Tag rumläuft. Genau. Ein bisschen gespart haben sie mit dem leiblichen Wohl. Ne? Also Getränkestände gab es jetzt eher weniger und auch essenstechnisch.
Ich musste mich in eine Party-Ära reinschmuggeln, damit ich eine Wurst und ein Astra-Bier to go bekomme.
Ja, das stimmt. Ja, und dann haben wir auf dieser Meile ja auch schon, auf dieser Meile sag ich schon.
Auf der Viertelmeile.
Ich habe jetzt gerade die Partymeile im Kopf. Ja. Auf der Experience-Strecke, wie auch immer man sie nennen mag, haben wir auch schon jetzt so ein paar Sachen erfahren. Ja, es fing ja dann an mit einem Rundflug über Hamburg.
Ja, man war quasi in einer Art Sechs-Mann-Gondel, wobei es keine Gondel war, sondern es war eine Riesendrohne, aber in der Form einer Sechs-Mann-Gondel, so wie man sie vom Skifahren oder Bergwandern halt kennt.
Ja, mit vier Propellern, die dafür gesorgt haben, dass man nicht abstürzt.
Genau, und dann hat man einen virtuellen Rundflug über eine doch relativ gut animierte...
Ja, was heißt
animiert? Ja, also 360-Grad-Video, aber relativ hochauflösend fand ich's.
Ja, es wurde ja auch, diese Drohne, mit der das aufgenommen wurde, konnte man sich auch angucken.
Ja. Da, ne? Und, auch war schon ein Mordsgerät.
Ja, also ein bisschen was Größeres und Besseres, glaube ich, als die man so beim Discounter kaufen kann. Ja. wo dann auch Full HD draufsteht, wo man aber trotzdem nichts erkennen kann nachher auf dem Video.
Ja, und das Schöne ist halt, man sieht halt auch die anderen bis zu 5 Avatare, die halt mit dir in der Gondel sitzen, auch in welche Richtung sie gerade schauen. Also man kann gerade schauen, dass der Hanni sich halt jetzt gerade die Oper anschaut, während ich auf die Reeperbahn schaue. Und das Einzige, was gefehlt hat, aber das ist natürlich bei so einer Experience schlecht dann aufzubauen, schön wäre es, wenn man in so einer echten Gondel gesessen hätte von den Räumlichkeiten, weil man hätte natürlich auch aufstehen können und in die andere Ecke der Gondel gehen können und so weiter. Das hätte die Immersion natürlich noch begeistert, wenn auch an der richtigen Stelle, wo zum Beispiel der Haltegriff dargestellt war, dann auch der Griff gewesen wäre oder die Bank, halt eine Bank und nicht ein einzelner Stuhl. Aber das wäre eine Kleinigkeit, wenn sowas fest irgendwo installiert wird, wie bei Time Ride, dann halt zu perfektionieren.
Ja, ja, natürlich. Ich meine, das ist ja jetzt auch mal nur mal für 2 Tage da aufgebaut.
Genau. Das war unser Einstieg.
Das war unser Einstieg, genau. Dann hatten wir ein kurzes Gespräch und haben uns dann gegen eine Teilnahme entschieden, weil wir ja unseren ersten Vortrag nicht verpassen wollten. Da ging es um Local Paper Small Town. Das ist da, so ein kleines Spiele-Demo, wo man miteinander, der eine mit VR, der andere mit einer
Tageszeitung.
Mit einer Papier-Tageszeitung in der Hand zusammen Rätsel lösen muss. Wir haben da ein bisschen zugeschaut, den anderen, die da gespielt haben, über die Schulter geschaut und ja, man kann natürlich nicht alles machen. Wir hatten ja auch nur begrenzt Zeit heute.
Ja, dann kamen wir auch schon zu unserem ersten Vortrag. Da ging es dann um cloud-basierte Augmented Reality. Das war also doch ein ganz interessanter Vortrag. Der eigentliche Vortragshaltender war leider in der Tiefgarage, wo wir später noch kommen, abtrünnig gewesen, sodass dieser Vortrag kurzfristig durch jemanden anders übernommen werden musste. Ein CEO von irgendeiner, keine Ahnung, schon langjährigen VR-Entwicklungsschmiede.
Ja, von Markus Rall.
Ja, und der hat uns natürlich was richtig Interessantes erzählt. Natürlich über das, die typischen Dinge, cloud-basierte Augmented Reality, was mit HoloLens und so weiter möglich ist. Aber das Highlight, und das werden wir dann gleich zum Schluss des Podcasts noch sagen, damit auch jeder hier bis zum Ende dran bleibt. Ich sage nur so viel, es hat wieder mit einem abgebissenen Apfel zu tun. Das kam dann tatsächlich auch in dem Vortrag drin vor und allein deswegen hat es sich gelohnt.
Ja, und dann sind wir direkt sitzen geblieben. Man konnte schön auf so Pappboxen sitzen und das Publikum war sehr überschaubar. Dank Corona war nur Platz für, glaube ich, 23 oder 25 Zuschauer.
Und es war nicht ausgebucht.
Es war nicht ausgebucht. Also, ja, inwiefern das jetzt mit Corona zu tun hat oder einfach, ob das dann dem Thema, den Themen geschuldet war oder generell VR. Oder der zu wenigen Werbung im Vorfeld, man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ging es dann um eine Software
Offspace.
Offspace, genau. Offspace.net. Ja, der Vortrag hieß Raumwechsel aus der Realität in die virtuelle Welt und zurück von Felix Hansen.
Ja, letztendlich hatten die ja jetzt damit keine ganz neue Idee, sondern es war sowas wie eine, ich sag mal, PlayStation Sports Bar oder hier unseren Rummelplatz, wo man in verschiedene Räume und so weiter reingehen kann. Aber hier natürlich das Ganze auf ernsterer Basis.
Wobei es da auch, ich habe vor kurzem mich noch ein bisschen da mal eingelesen. Auch da gibt es im professionellen Bereich und gibt es auch schon einige Softwaremodelle, die das so oder so ähnlich machen.
Ja, also ich fand die hier halt interessant und das weiß ich halt nicht, wie das da bei den Mitbewerbern dann ist, dass alles browserbasiert ist. Du brauchst also keine App, kein Zugang, kein gar nichts dir runterladen oder vorinstallieren, sondern kannst über deinen Browser direkt diesen Offspace besuchen, kannst dir da dann deinen Avatar anlegen und kannst dann praktisch in einer künstlichen Umgebung, die erstmal auch noch sehr abstrakt gehalten ist, dort verschiedene, ja, ich sag mal, Ebenen besuchen, von Kaufbereiche, wo du theoretisch Sachen kaufen kannst. Es wurde gezeigt, dass in diese Software ganz einfach 3D-Modelle, was weiß ich, vom Turnschuh, den du verkaufen willst, einbetten kannst. Dann gab es Bereiche, wo Musik und Film gezeigt wird. Ganz interessant dann auch im Sinne von Corona und wenn man von Zoom weg will, Bereiche, wo du Konferenzen durchführen kannst, wo du zum Beispiel zusammen mit mehreren Leuten in einem Raum an einem Whiteboard arbeiten kannst. Das fand ich also ganz interessant. Also praktisch so, als wenn man wirklich eine kleine Konferenz hat und an einem Whiteboard halt die Arbeitsschritte des Projektes für die kommenden Wochen oder so festhält. Und das ist dann schon nicht schlecht. Und das Ganze wurde ja auch damit ein bisschen untermalt und untermauert, dass es immersiv ist, weil es halt dann auch absoluten 3D-Sound hat. Heißt also, die Leute, die rechts neben dir stehen, kommen von rechts. Das kennen wir ja alles aus den Spielen im Prinzip schon lange, lange. Aber wie so oft sind die Spiele uns immer einen Schritt voraus oder dieser Technik einen Schritt voraus, wie in der Pornoindustrie. Und ja, ich fand es interessant. Hanni war da ein bisschen gelangweilt.
Ja, ich war insofern gelangweilt, als dass die Technik sehr schlecht war. Zwischendurch hat man einfach mal gar nichts verstanden, da der Hauptredner jetzt auch nicht da auf der Bühne stand, sondern in Berlin saß und das Ganze...
Via Offspace.
Genau. Ja, also da brach dann zwischendurch mal die Sprachverbindung ab oder dann war auch mal das Bild weg.
Wobei da wahrscheinlich Offspace nichts für kann, sondern...
Der auf der Bühne stand, dem hätte man vielleicht auch mal ein Mikro geben können. Also, ja, und am Anfang habe ich erst überhaupt nicht verstanden, worum es ging, weil einfach immer wieder irgendwas zusammenbrach. Gegen Ende wurde dann alles klarer und ja. Als wir dann die eigentliche Software vorgestellt haben, war es dann auch ein Stück weit interessanter, ja. Also, durchaus eine interessante Sache. Ich bin auch mal gespannt, wo das hinführt und wann wir dann mal im virtuellen Raum demnächst arbeiten.
Richtig, genau. Also jetzt nicht unseren Podcast, sondern theoretisch sogar wirklich an unserer Arbeitsstätte. Weil wir wären ja mit einer der ersten Bereiche, wo das, wenn es wirklich top funktionieren würde, sinnvoll wäre. Wenn man jetzt auch mal sagt, man will überregional arbeiten und dann auch wirtschaftlich arbeiten.
Genau.
Ja. Ja, und danach hatten wir genug von Vorträgen, weil es gab doch so viel zu entdecken.
Ja, wir wollten ja erst noch eigentlich uns da so ein paar andere Vorträge auf der anderen Bühne anschauen, aber die andere Bühne, da konnte man nur durchs Fenster gucken, weil da man doch auf sehr engem Raum hätte sitzen müssen, beziehungsweise sich den Livestream dann auf dem Fernseher hätte man sich angucken können. Ja, das haben wir uns dann erstmal geschenkt und sind dann weitergelaufen. Wir haben dann die Empfehlung vom Infostand bekommen, dass doch der WDR-Truck eine gute Anlaufstelle wäre und dass man da noch ein bisschen was erleben könnte.
Genau. Wer übrigens diese anderen Berichte von dieser anderen Stage sich anschauen will, die gibt es als Videostream, muss man einfach mal googeln.
Ja, ich hoffe, dass es die auch nachher
ja,
noch gibt.
Ja, das gehe ich von aus.
Also von der Stage, wo wir jetzt waren, da wurde ja scheinbar nichts gestreamt.
Nein,
war zwar auch angekündigt, aber ja, ohne Mikro, das ist ja schon alleine.
Nein, also da hat es auch keine Audioaufnahmen gegeben, das macht keinen Sinn.
Ja, naja, dann waren wir am WDR-Truck.
Aber bei der zweiten Bühne waren ja professionelle Kameras.
Das, klar, ja. Das ging ja gar nicht anders. Ja, am WDR-Truck, da konnte man dann in drei verschiedenen Erfahrungen den Kohlebergbau im Ruhrgebiet erfahren oder etwas drüber erfahren oder auch am eigenen Leib erfahren, je nachdem, für was man sich entschieden hat.
Ja, ob man 1D, 2D oder 3D wollte, 4D.
Genau, also die beliebteste Erfahrung haben wir dann auch nicht mitgenommen. Da habe ich nur mal so durch den Spalt gelugt und den anderen zugeschaut, was die so gemacht haben.
Ja, das liegt aufgrund der Schlange.
Genau, da war die Schlange etwas länger und da ging es wohl darum, dann auch mal selbst Hand anzulegen und Kohle abzubauen mit verschiedenen Werkzeugen, die man sich dann zusammensammeln musste. Und dann hat man gesehen, wie die Leute wirklich da mit zwei Controllern, der eine war dann der Hammer und der andere die Spitzhacke.
Ja, und 4D hieß es halt.
Genau. Es gab dann noch ein paar Effekte. Eine Wärmelampe, die dann für die entsprechende Hitze da unten unter Tage sorgte.
Wind ein bisschen.
Wind und eine Nebelmaschine, wofür auch immer.
Wofür die Nebelmaschine?
Wahrscheinlich für die Zuschauer, damit die auch ein bisschen Effekt hatten. Also wenn man mit mehreren Personen da war, so als Familie oder so, dann durften die anderen natürlich mit reinkommen auf die Zuschauerbank. Wie gesagt, das haben wir nur von außen gesehen und dann habe ich mich in die Schlange angestellt für den Grubenrundgang und du dich in die Schlange für den 360-Grad-Film.
Grubenrundfahrt.
Für die Grubenrundfahrt.
Ja, ich saß in einer Lore oder sowas ähnliches, wie man das nennt, und wurde von Station zu Station gefahren, von dem Abbaubereich, von, ich sag mal, da, wo die Mittagspause machen, zu technischen Anlagen, zur Luftaufbereitung. Und da gab es dann dieses ganz einfache Prinzip, du fokussierst mit den Augen einen Punkt, bis er aufleuchtet, und dann kriegst du da nähere Erklärungen zu, und so hangelst du dich durch dieses 360-Grad-Video. Das hatte aber ganz klar Qualität von Stand Oculus Go vor 2 Jahren oder sowas. Der Inhalt war super interessant, definitiv.
Also es war noch nicht mal ein Video, sondern es waren wahrscheinlich ja nur einzelne 360-Grad-Fotos dann, von denen du dich, durch die du dich durchgehangelt hast.
Nein, es war, die Fahrt an sich war ein Video, definitiv. Okay. War relativ gut gerendert, gerade die Übergänge, wo du ja sonst diese Flecken, schwarzen Flecken hast, die waren gut weggearbeitet. An den Stationen dann, wenn du dann in einzelne Bereiche nochmal reingeschaut hast, da hattest du dann, ich sag mal, so ein bisschen bewegliche Fotos. Also Fotos, wenn du von links nach rechts geguckt hattest, haben die sich ein bisschen bewegt, da konntest du dich dann aber nicht rumdrehen. Aber die Fahrt an sich, das war schon ein richtiges 360-Grad-Video, aber relativ matschig.
Okay. Ja, bei mir, bei meiner 360 Grad Bergwerksrundgang. Ich musste selber gehen, ich wurde nicht dadurch gefahren. Hatte dafür aber auch ein bisschen bessere Grafik, die mir geboten wurde. Also da wurde scheinbar das ganze Bergwerk per 3D-Laserscanning eingescannt. Und also von der Grafik war ich sehr positiv überrascht und auch von den Texturen. Man konnte alles prima lesen, alle Hinweisschilder und so weiter. Ich weiß nicht, inwiefern da dann noch nachgearbeitet wurde. Die Dame, die mich da mit dem Headset versorgt hat, die hatte ich nachher noch mal so ein bisschen gefragt, aber die konnte mir nicht so viele Dinge beantworten zur technischen Seite.
Ja, es waren recht junge Mädels. Ich habe es daran gemerkt, wir hatten leichte Steuerungsprobleme mit dem Touchpad. Das lief nicht, und dieser Laptop hatte halt noch so, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinger heißen, Trackstick in der Mitte, dieser rote Punkt, hatten früher IBM-Laptops.
Ja.
Und mit dem Ding wussten sie nicht mehr umzugehen, sie strichen immer drüber. Und ich sagte so, nee, hier drücken. Das kommt aus der Generation, wo ich noch jung war. Und hat sich dann dafür bedankt. Weil anscheinend irgendwie der Treiber fürs Pad ausgefallen war. Aber das nur am Rande, das war mein kleines Highlight. Ich konnte helfen.
Naja, auf jeden Fall, ich stand dann in diesem Bergwerk und man hat dann hier und da gesehen, dass feinere Teile, wie mal so Schläuche oder Kabel, die dann irgendwo runterhingen, dass die dann teilweise nicht ganz hundertprozentig gescannt waren. Daran hat man dann gesehen, dass das nicht handmodelliert war.
Ja, aber umso cooler.
Genau, aber es sah richtig, richtig gut aus, und vor allen Dingen, man konnte dann da per Teleportation sich durchbewegen. In einige Bereiche kam man natürlich so einfach nicht rein, aber mehr oder weniger war es dann auch ein vorgegebener Weg, mit Pfeilen gekennzeichnet. Und an einigen Stellen gab es dann halt Audioinformationen, die man anklicken konnte, und hat dann so einen kleinen Vortrag zu dieser Szene, in der man sich da befand, bekommen von einer richtig angenehmen Stimme mit Ruhrpott-Slang. Und hat einem da ein bisschen was über das Bergwerk erzählt. Also eine interessante Sache, wie ich fand. Und so hat man sich dann da durchgeklickt durch verschiedene Level und auch oben angefangen und dann bis man dann ganz unten unter Tage dann auch an Ort und Stelle war, wo dann die Kohle abgebaut wurde. Und dann ging es auch wieder nach oben und konnte dann zum Schluss nochmal die große Aussicht aufs Ruhrgebiet genießen.
Ja, danach sind wir dann in der realen Welt Richtung Wissenschaftspark gelaufen, Und für mich gab es die eben schon mal kurz angekündigte Essens- und Getränkepause.
Zwischendurch, bevor wir dahin sind, und bin ich, als während du noch in deinem Filmchen saßt,
bin ich
noch zur Apotheke gegangen, genau, zur alten Apotheke, und habe mal durchs Fenster gelugt. Da hatte ich ja am Anfang vorgelesen, du hast direkt abgewunken, braucht man nicht hin. Da habe ich mal durchs Fenster gelugt und fand ich jetzt, war wirklich schön gemacht. Zumindest das, was man da am Social Screen sehen konnte. Dort konnte man einmal ein kleines Insekt sein und über den Waldboden laufen und das Ganze mit einer richtig, richtig guten, realistischen Grafik. Und um einen herum liefen dann irgendwelche Tausendfüßler und Kellerasseln und Lebensgröße dann. Das war mit Sicherheit auch nicht schlecht. Aber auch da war, auch die Station war gut besucht. So wie auch viele andere Stationen. Also so ein paar Schlangen haben wir schon gesehen. Was natürlich wahrscheinlich auch daran lag, dass man immer nur zu zweit oder zu viert oder so den Raum dann betreten durfte.
Ja.
Logischerweise. Ja, aber dann sind wir nach deinem Ausflug zum auf das abgegrenzte
Partygelände
sind wir dann in die Tiefgarage.
Habt ihr reserviert? Nein, ich habe Hunger.
In die Tiefgarage vom Wissenspark gegangen.
Ja, und das war doch dann auch tatsächlich nochmal überraschend interessant, weil erst denkt man ja so, wie spricht man die Leute da so ein bisschen an oder so, aber das ging dann nachher ganz gut eigentlich.
Ja, das war, richtig schön. Da waren dann schön. Diverse Universitäten, die da ihre Projekte vorgestellt haben.
Ja, erstmal haben wir große Augen gemacht, weil die Uni aus unserer Heimatstadt da war, das schöne Siegen.
Ja, mit denen haben wir uns aber nicht getraut, uns zu unterhalten.
Nein, aber die sind ja mit diesem Medizin XR Medical Gedöns da am Start. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal davon berichtet hatten, aber...
Ja, wir haben da tatsächlich, glaube ich, schon mal drüber geredet, weil das ja doch eine lokale Sache da für uns ist.
Ja.
Ja, dann haben wir den verpassten Vortrag nachgeholt.
Ja, genau.
Den über Serious Gaming. War natürlich nicht der gleiche Vortrag, aber wahrscheinlich sogar interessanter, kann
ja, ich mir war vorstellen. Es die war, Uni Meersburg, oder wie hieß das? Meeres? Hanni hat sich viele Notizen gemacht, aber er muss sie nur halt finden.
Meerseburg, die Hochschule Meerseburg. Und da ging es um, um Serious Gaming. Die haben verschiedene Serious Games dort präsentiert oder auch in Entwicklung.
Kurz zur Erklärung, also Lernspiele. Oder spielerisch lernen wäre vielleicht die bessere Übersetzung.
Ja, genau. Also Spiele mit Lerneffekt, mit,
ja, wobei
mit ernstem Hintergrund, ja, deswegen Serious Gaming.
Ich würde es halt auch ein bisschen anders von der Wortstellung machen. Du lernst spielerisch. Also es ist eigentlich ja nicht ein Spiel, sondern das Ziel ist schon zu lernen und das mit spielerischen Elementen, weil mir fehlen doch einige Komponenten, um es Spiel zu nennen.
Ja, kann man jetzt...
bei manchen Dingen. Das Letzte, was so du ausprobiert hast, nicht. Das war dann klassisch schon ein Spiel.
Natürlich. Es kommt natürlich darauf an, wer jetzt genau die Zielgruppe ist.
Also, ja.
Es gab ja dann die Anwendungen, die tatsächlich dann auch für Schüler, für die 7. Klasse entwickelt waren. Einmal diese, wo es darum geht, um Gold.
Warum man Gold nicht fälschen kann.
Genau. Und die andere Sache, die ich dann nachher ausprobiert habe,
ja, Hanni schaut gerade nochmal nach.
wie hieß es? Plenoxys, Alchemie.
Genau, du durftest auf einem zerstörten Planeten oder auf der zerstörten Erde ein Labor wiederbeleben und musstest da kleinere Aufgaben machen, die alle in einem logischen und lernbaren Zusammenhang dann standen.
Genau. Und das kann man natürlich dann tatsächlich schon eher Spiel nennen.
Ja. Aber sehr interessant fand ich halt, dass diese Uni diese Erfahrung halt auch nicht nur für VR oder normalen Computer bringt, sondern sich auch Mühe gibt, das Ganze in Planetarien zu bringen und wohl da auch großen Erfolg hat. Also sowas müsste man tatsächlich mal mitmachen, um da wahrscheinlich vollends die Wirkung erfahren zu können.
Ja. Ja, und ansonsten hatten sie ja noch diese Anwendung, diese Lernanwendung von dieser Rektifikationsanlage.
Ja, ein Chemiewerk.
Genau. Also
es ist praktisch für Auszubildende die grundlegenden Begriffe, was kann man alles falsch machen oder was sollte man richtig machen, wenn man mit Laborgeräten und Chemikalien und was weiß ich nicht alles, Industrieanlagen halt umgeht.
Genau, also.
Und diese Anwendung ist auch schon im Einsatz.
Dass man den Azubi dann auch ins Labor lassen kann, ohne dass
es Puff macht.
Dass es Puff macht, genau. Oder bevor er dann ins echte Labor darf, ja.
Ja.
Und da würde ich natürlich dir zustimmen, das ist in keinster Weise als Spiel dann zu betrachten, sondern
ja, das ist spielerisches ja Lernen.
Genau, spielerisches Lernen. Und dann hatten sie noch eine vierte Anwendung für das Kulturhistorische Museum Schloss Merseburg, das Merseburger Spiegelkabinett.
Jo.
Das haben sie da nachgebaut. Also,
wenn man sich überlegt, welche Schwierigkeiten man da doch, vor welchen Herausforderungen man steht, war das Ding schon richtig cool. Also mit den ganzen Spiegelungen und Effekten, das jetzt sage ich mal als Student oder Studentengruppe dann so umzusetzen, ja auch in einem zeitlichen Rahmen, der ja auch irgendwo in so eine Studienzeit halt reinpasst oder Semesterzeit reinpasst, ist das schon eine klasse Sache gewesen. Also das würde ich mir gerne mal wirklich in einer vernünftigen VR-Brille anschauen.
Das kommt bestimmt oft vor, dass sich Leute irgendwie denken, oh, das würde ich gerne verwirklichen und merken dann hinterher, wie viel Arbeit das doch ist. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, ja, hier. Du denkst, ach ja, machst du mal, ist ein interessantes
gut,
Thema.
Herausforderung.
Und dann merkst du nachher, oh, das sind ja überall Spiegel.
Ja, ich sag dir, ein Darkroom wäre einfacher.
Die sich gegenseitig noch spiegeln und in verschiedene Richtungen.
Ja, das sind ja die Effekte. Ist schon beeindruckend. Das macht es ja auch im echten Spiegelkabinett so interessant.
Und da ist wahrscheinlich dann auch die meiste Arbeit reingeflossen. Ja,
aber das mit VR-Brille, das glaube ich, kommt schon richtig gut.
Aber das war auch noch in Entwicklung.
Ja.
Momentan.
Also da bin ich mal gespannt, ob man da mal irgendwo mal einen Zugriff hat oder das irgendwo mal veröffentlicht wird.
Ja, ich denke, du wirst dafür dann da ins Museum fahren müssen.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, das ist ja dann auch wahrscheinlich eine Auftragsarbeit für dieses Museum. Für das Kulturhistorische Museum Schloss Merseburg. Ist bestimmt auch so mal interessant. Also, wenn wir mal in der Nähe sind, fahren wir da mal hin.
Ja, aber ich glaube, wir mussten doch für das Spiegelkabinett nach Berlin, weil das ist doch denen geklaut worden, nach Berlin transportiert worden.
Um das in echt zu sehen, ja.
Aber, ja, ja, und da wird halt, ja, ja, klar, natürlich.
Um die virtuelle
natürlich
Sache zu sehen, natürlich ja nicht.
Hat man sich virtuell zurückgeholt.
Ja, dann haben wir noch einen Vortrag gekriegt von der Hochschule Neu-Ulm. Da ging es um virtuelles Verhandlungstraining.
War so ein bisschen wie ein Jobsimulator 2.0.
Ja, nur dass der Jobsimulator tatsächlich also mehr ein Spiel ist.
Ja, ja, das ist ernste Sache hier.
Das hier kann man ja auch schon fast als Serious Gaming bezeichnen. Man soll ja hier ja sein Verhandlungsgeschick trainieren.
Ja, und zwar, wenn man einen Job hat, in dem Fall. Also gut, hier
das kann man sich natürlich auch vorstellen für Bewerbungsgespräche
natürlich, ja,
oder Ähnlichem. Aber wenn man einen Job hat, wo man verhandeln muss, als Verkäufer oder wie auch immer.
Ja, hier war man ja Verkäufer von irgendwelchen, weiß ich nicht, Industrieanlagen oder so weiter und musste Zahlungskonditionen, Lieferbedingungen und sowas aushandeln. Das zu simulieren, das ist ja eins, aber die Auswertung nachher fand ich gut. Also steckt ja erstmal eine KI dahinter, dass die Verhandlungspartner, die sehr grimmig reingeschaut haben.
Und der eine hat gar nichts gesagt
und immer die ganze Zeit die Arme verschränkt hatten. Ich hätte mich da sehr unwohl gefühlt. Vor allen Dingen hat man auch nicht zu trinken angeboten gekriegt. Also,
nee,
also nicht vor dem Stand, sondern in dem Gespräch virtuell. Sehr unhöflich.
Ja.
Und ja, die KI entscheidet dann, welchen weiteren Verlauf dann dieses Verkaufsgespräch nimmt und nachher die Auswertung. Die hat mich dann doch, finde ich, doch ein bisschen überrascht. Also dieses nachher dieses Diagramm, was es ja immer auch so gibt, das kenne ich noch von meiner Lebensgefährtin, dass die da auch mal so bewertet wurden in solchen Trainings. Die haben es aber offline gemacht, in Anführungsstrichen, in echten Trainee-Sitzungen oder wie die hießen. Aber genau dieses Viereck mit weiß ich nicht, Wissen, Dominanz und so und welche Faktoren da, diese vier Faktoren, die ja eine Rolle spielen. Das fand ich schon richtig cool. Es hat natürlich aber auch aufgezeigt, an wie viel die noch arbeiten müssen. Weil ich kenne es halt nur, ganz wichtig ist auch, treten die Verhandlungspartner auf, also die zukünftigen Auftraggeber vielleicht, die Käufer. Wie verändern sich ihre Semantik im Gespräch? Ziehen sie sich zurück? Kommen sie mehr auf einen zu? Werden sie wärmer? Distanzieren sie sich? Fühlen sie sich vielleicht sogar angegriffen? Und das kam nicht so raus. Die Stimmlage und der körperliche Ausdruck war halt immer gleich.
Ja, gut, die Stimme, die war auch generiert tatsächlich, ne? Aus Text-to-Speech. Da würde ich auch so sehen, dass das natürlich wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt ist, dass man Emotionen auch durch die Stimme, auch durch eine bessere generierte Stimme oder durch vorher vorgesprochene Sätze oder was.
Sowohl des Verkäufers als aber auch des Käufers.
Genau.
Weil was hier ganz verloren geht, natürlich um die Mechanismen, man kriegt ja Sätze eingeprägt, welche Argumente man wann bringen muss und sowas. Das kann man natürlich super schon damit trainieren. Aber die Stresssituation in so einem Verkaufsgespräch, weil man sich als Verkäufer manchmal ja doch als Unterlegener fühlt gegenüber den Chefs, die da ein Multimillionenunternehmen führen oder so. So ist ja die Situation als kleiner Verkäufer. Die kommt halt nicht rüber, dieses Stresslevel.
Ja, wobei sie ja auch sagte, dass... sie nicht, er.
Ja.
Er ja auch sagte, dass das den Probanden bisher noch nicht so aufgefallen wäre, weil die mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren.
Ja, ja, mit diesen Mechanismen halt.
Völlig da in dieser Stresssituation und da denkt man wahrscheinlich an alles, nur nicht daran, was für Emotionen der andere einem übermittelt.
Ja, du wirst aber schon eingeschüchtert, wenn da
mal... Wenn man das natürlich ein paar Mal geübt hat, dann ist das, denke ich mal, aber auch eine wichtige, auch für einen selber eine wichtige Information, wenn man dann den anderen vielleicht auch besser verstehen oder in ihm lesen kann, wie er so tickt und was er vielleicht gerade so denkt über das, was du da versuchst zu verkaufen.
In dem Zusammenhang hatte ich dir ja kurz erzählt, habe ich vor kurzem, das ist glaube ich eine knappe Woche her, eine Doku im Fernsehen gesehen. Da geht es um den Holocaust und um Überlebende aus Konzentrationslagern, dass uns ja die Echtzeitzeugen ja so langsam aussterben. Das ist nur mal Natur der Sache. Und da hat sich dann ein Projekt damit beschäftigt, so ein paar Dinge noch zu überliefern. Und zwar kann man jetzt in einem Museum, ich weiß aber nicht mehr wo, aber ich glaube, wenn man ein bisschen googelt, findet man das raus, kann man sich in einem kleinen Kinosaal einer Person, die quasi als Hologramm auf der Bühne, zum Beispiel in einem Stuhl sitzend, dargestellt wird, sich ein bisschen was erzählen lassen und dann auch Fragen stellen. Und aus, ich weiß es nicht, 1000 Fragen haben die denen, glaube ich, gestellt oder irgendwie sowas. Nee, 10.000 Fragen waren es genau. Die wurden 10 Tage interviewt. Da habe ich mir gedacht, Mensch, die müssen ja fast 1000 Fragen am Tag gemacht haben. Sucht die KI dann die passende Antwort raus, sodass du praktisch mit diesem Hologramm mit der Gruppe sprechen kannst, als wenn diese Person, die dann vielleicht schon in 5, 6, 7 oder 10 Jahren gestorben ist, halt doch noch real da sitzen würde und mit den vollen Emotionen das Erlebnis halt rüberbringt. Also das war schon schwer beeindruckend, aber das geht ja so in die gleiche Richtung. Halt durch eigene gesprochene Sätze muss die KI entscheiden, was mache ich jetzt als nächstes?
Ja. Ja, ich denke, da wird uns noch einiges bevorstehen. Und jetzt, wo die ganzen KIs und so immer besser werden.
Ja, bevorstehen, das könnte passieren. A la Elon Musk. Ja, du hast noch einen Roboterarm dir angeschaut?
Ja gut, du ja auch. Ne?
Ja, du warst aber sehr begeistert von dem Arm.
Ja, was heißt, ich fand das schon interessant. Da saß halt jemand auf dem Rollstuhl, der theoretisch seine Arme nicht bewegen kann und hatte diese Augmented Reality Brille.
Das war eine HoloLens, ja.
Eine auf und konnte damit einen Roboterarm steuern und so Bauklötze greifen.
Ja, und das Ganze auch noch mit visuellen Hilfsmitteln, damit man eine bessere Tiefenwahrnehmung halt hinbekommt, wurden zusätzlich halt dann virtuell mit der HoloLens dann Steuerungshilfsmittel eingeblendet, woran man dann sieht, wo sich dann theoretisch dieser Arm, der einem dann das Leben erleichtern soll, gerade so räumlich befindet, damit er nicht hinter die Tasse greift, sondern die Tasse dann auch erwischt.
Ja, das ist natürlich auch sowas, was noch relativ am Anfang steht, würde ich jetzt mal sagen. Es ist noch nicht massentauglich.
Ja, die Roboterarme und alles, ja, das muss ja auch halt, dann mobil und so werden.
Ist halt schwierig. Ne?
Ich weiß nicht, ob du so ein Ding dann später mal am Rollstuhl dran hast, oder das ist ja...
Ja, kann man sich, denke ich, mal vorstellen. Ne? Klar, aber es ist noch ein bisschen hin. Ja, und dann gab es noch einen Stand, den hatte ich mir noch kurz angeguckt. Da warst du schon beim nächsten Stand. Da ging es um die Entwicklung einer Anwendung, einer VR-Anwendung zur Bildungssituation in Afrika. Afrika genannt, AVR-Rika.
Wie schön.
Wo natürlich dann die Zielgruppe sind dann die so Investoren, die, was weiß ich, für den Bau einer Schule in Afrika investieren und so, um denen dann mal den Alltag zum Beispiel eines Afrikaners oder eines afrikanischen Schulkindes näher zu bringen, dass die sich da hineinversetzen und um die so ein bisschen dann in die Richtung zu treiben, doch nochmal in eine neue Schule oder so zu investieren. So wird es zumindest da in dem Vortrag gesagt. Ja.
Ja, und dann sind wir...
Und dann war auch schon 18 Uhr, ne?
Die Tiefgarage zu Ende und das waren 18 Uhr und wir sind dann, bevor der große Regenschauer kam, also der kam eigentlich immer noch nicht, aber es sah immer so aus, sind wir schnell zum Auto geflüchtet, losgefahren und haben euch hier mit den neuesten Informationen versorgt.
Ja, ich denke, es gab natürlich noch viel, viel mehr zu sehen, theoretisch. Man kann sich da durchaus den ganzen Tag aufhalten, denke ich.
Selbstverständlich. Und es ist gut gemacht und ich denke auch absolut als Resümee eine tolle Sache und ich würde auch nochmal hinfahren.
Ja, auf jeden Fall. Ist ja sehr ungezwungen da, es kostet keinen Eintritt und...
sehr, sehr freundlich alle.
Genau. Auch das Check-in und Check-out-System hier dank Corona war gut gelöst mit QR-Code. Brauchte man einfach nur beim Eingehen abscannen und beim Rausgehen. Und man hat dann einmal seine Daten eingetragen und war dann registriert.
Außer beim WDR-Truck. Da musste man wieder händisch nacharbeiten.
Da musste man händisch sich per Stift und Zettel, dieses altmodische.
Aber wenn wir jetzt beim WDR-Truck sind, würde ich sagen, können wir sagen, Daumen nach oben und wir behalten ein VR über. Aller Computerclub von WDR früher.
Genau. So, die große News, behalten wir die jetzt fürs Nachgespräch oder sagen wir die jetzt, bevor wir uns verabschieden?
Ja, ich weiß ja gar nicht, ob wir die offiziell so sagen dürfen. Wollen wir die mit ins Nachgespräch ziehen?
Ja gut, dann sage ich jetzt mal, schaut auf www.vrpodcast.de. Dort gibt es ganz viele andere Folgen, ungefähr 204, also eigentlich genau 204, plus die paar Sonderfolgen oder Doppelfolgen. Und ansonsten hört uns auf Spotify oder auf YouTube und bewertet uns, schreibt uns E-Mails, bewertet uns bei iTunes, schickt uns Schokolade. Habe ich was vergessen?
Schokolade.
Ich glaube nicht.
Nein.
Und hört nächste Woche wieder rein. Zur Folge 206 dann. Ich verabschiede mich jetzt und
bis gleich zum Nachgespräch. Gleich. Auch von mir ein Tschüss.
Genau.
Das Nachgespräch.
Ja, also ich sag mal, das ist, denke ich, richtig, dass wir jetzt diesen Knaller ins Nachgespräch gezogen haben, denn jetzt vermischen sich wahrscheinlich Wahrheiten mit unseren Wünschen, Thesen und Hoffnungen. Aber bevor der Hanni vielleicht gerade ein bisschen was dazu nüchtern erzählt, es geht um man wirft ja Apple immer vor, dass so langsam ein neues Device fehlt. Handy ist rum, iPhone ist out, also out nicht, aber es muss mal was Neues kommen. Und da hat dann die für uns glücklicherweise Vertretung des Vortrages für Augmented Reality ja dann was gesagt, was wir ja schon länger ein bisschen mal immer wieder geteasert und spekuliert haben, aber jetzt haben wir mal so ein bisschen was, woher auch immer ihr die Infos hat, Konkreteres gehört.
Ja, bald wird es angekündigt, glaube ich. Er hat doch gesagt, wann, oder?
Ja, so direkt nicht, demnächst. Aber er hat gesagt, also bei der nächsten großen Apple-Show.
Ja, da wird dann im nächsten iPhone höchstwahrscheinlich...
Im iPhone 12, ja.
Mit großer Sicherheit werden da die LiDAR-Sensoren eingebaut sein.
Ja, und zwar geht es darum, dass bei der Augmented Reality ja, was man ja mit dem Handy ganz normal betreiben kann, da gibt es ja schon von IKEA und ja, Amazon, haben wir alles ja schon in unserem Podcast vorgestellt, gewisse Apps bis jetzt. Und jetzt geht es aber hier darum, dass immer das Problem war, du musst ja den Raum richtig tracken. Und das war halt selbst mit zwei Kameras, die einen Zentimeter auseinander sind, doch recht schwierig. Und mit den LiDAR-Sensoren, du hattest eben die Übersetzung Light and
Light Detection and Ranging.
Ja, das ist ein Verfahren, was auch schon beim autonomen Fahren eingesetzt wird bei der Sensorik. Das viel...
Ja, es soll einfach schneller, zur schnelleren Erkennung von Objekten und Oberflächen im Raum.
Richtig, und auch... braucht auch nicht so viel Leistung, also in Anführungsstrichen. Also das passt dann halt alles auch in aktuelle Smartphone-Technologie, sodass dann wirklich auch also künstlich dargestellte Elemente dann noch besser im Raum dargestellt werden. Also sprich, auch wenn mal eine Lampe im Weg ist oder so, dann ist das Objekt hinter der Lampe verschwunden und es kommt halt nicht zu den Fehlern, die man so, wenn man die eine oder andere Anwendung schon mal benutzt hat, die man halt kennt.
Ja.
Und, aber das war ja nicht alles, was er gesagt hat. Er hat auch gesagt, dass diese Sensoren es dann halt ermöglichen, wir erinnern uns an Google Glasses, da waren noch Kameras drin verbaut. Das ganze Ding sah zwar vielleicht schick aus, aber normal war es halt nicht. Und diese LiDAR-Sensoren ermöglichen dann halt die Konstruktion quasi einer Brille, die dann doch nur noch aussieht wie eine Sonnenbrille. Und auch das soll von Apple angeblich dann jetzt vielleicht nicht bei der nächsten, aber einer der nächsten Shows angekündigt werden als das neue große Device dann. Und wir wissen ja, wenn Apple erstmal sowas anpackt, ja, dann wird es meistens was. Ich habe es ausgelacht, als er mit den AirPods um die Ecke kam. Und die AirPods sind die meistgekauften Kopfhörer jetzt.
Ja, das verstehe ich immer noch nicht.
Ja. Die Apple Watch habe ich am Anfang ausgelacht. Mittlerweile ist es angeblich die beste und tollste und meistverkaufte Smartwatch. Und er sagt ja auch schon, das Ökosystem baut Apple, aber natürlich auch Google und Amazon jetzt schon dafür auf, weil man will hauptsächlich natürlich in den Commercial-Bereich.
Jo.
Jetzt ist er platt, der Hanni.
Ja, also ich werde mir aber dennoch kein Apple-Gerät kaufen, weißt du?
Ja, das wird auch, es ist wahrscheinlich in deinem S20 Ultra schon drin.
Und du wirst wird freigeschaltet.
Du kriegst, ja Moment mal, ganz ehrlich, ich habe irgendwo bei irgendeinem Handy, habe ich sowas wie Tiefensensor gelesen. Ich weiß aber nicht, was damit jetzt gemeint ist, ob das dieser LiDAR-Sensor ist.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, das Ding hat 4 Kameras, 5.
Da wird er wohl irgendwas.
Wird ja wohl eine
oder? Light and Detection Range machen können, ne?
Nee, aber 5 Kameras oder ich weiß nicht, ob das oder 4 Kameras und ein Blitz wird wohl ausreichen, um ordentlich die Objekte im Raum zu platzieren, oder?
Nee. Nee. Nein, also ich glaube, das ist auf optischer Ebene, wenn du keine entfernungsbasierten Messpunkte hast, wie jetzt ein Laserscanning oder so, ist das, glaube ich, aus der Optik heraus ein 3D-Bild zu rechnen, richtig, richtig schwierig, um zu verstehen, was steht jetzt im Vordergrund, was im Hintergrund, wo hört das eine Objekt an, auf was ist für sich ein eigenstehendes Objekt und so weiter. Ich glaube, das ist richtig, richtig schwierig, vor allen Dingen, wenn gerade mal die Linsen da einen Zentimeter auseinander sind. Und da ist natürlich dann so ein LiDAR-Sensor eine ganz andere Hausnummer, weil der kriegt ja praktisch punktgenau gesagt, wie weit dann diese Stelle wirklich entfernt ist. Und wenn das künstliche Objekt, was du einfügst, dann 10 cm weiter entfernt ist, dann wird es davon verdeckt. Es sei denn, es wäre aus Glas.
Ja.
Das wäre interessant.
Und es werden ja auch verschiedene Oberflächenarten gescannt scheinbar.
Ja.
Das ist ja dann auch nochmal sowas. Wenn dann ein Objekt im Wasser verschwindet oder in der...
Ja, da bin ich gespannt.
In der Wattekiste oder auf dem Stroh, dann... obwohl, da muss ja... die Realität verändert werden.
Ja, das glaube ich. Das jetzt wird es spooky. Ja, jedenfalls bin ich da echt gespannt drauf.
Das ist der nächste Schritt. Die Realität wird mitverändert.
Also ich bin ja kein Apple-Fanboy, aber so eine Show, wo die nochmal so einen richtigen Knaller rausbringen, würde ich den auch gönnen. Zumal ja dann auch die anderen an Mansard ziehen.
Ja, natürlich. Also so als Vorreiter. Ich meine, irgendwer muss ja dann auch die Dinge mal testen, ne? Den Beta-Test machen.
Ja.
Wir sind ja so oder so schon häufig genug die Beta-Tester für irgendwelche Hardware und Software und insofern irgendjemand muss ja den Anfang machen.
Also,
gespannt.
Apple arbeitet an dem ganz großen AR-Ding um uns weiter über den Tisch zu ziehen. Nein, um uns natürlich tolle Einkaufserlebnisse und alles Mögliche demnächst zu ermöglichen, dass wir super viele Zusatzinformationen im echten Leben kriegen oder auch virtuell dann zu Hause vom Sofa einkaufen können und die Kaufgegenstände auf unserem Tisch stehen sehen oder unsere Wohnung neu einrichten. Ja. Da bin ich gespannt. Und mit diesen Träumen möchte ich euch aus dem Podcast entlassen. Wenn der Hanni noch was sagen möchte. Ich sag tschüss.
Nein, ich auch. Ich bin jetzt auch weg. Wir sind auch jetzt am zu Hause wieder angekommen praktisch. Also ich zumindest. Insofern danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.